Markus 6. Wir hatten mal, als ich noch in Wien war, eine Band auf Besuch aus Amerika. Und diese Band war nicht besonders gut eigentlich. Und ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern. Aber ich erinnere mich an ein Lied, was sie gesungen haben. Und der Refrain von diesem Lied war: I'm not religious, I'm in love. Also ich bin nicht religiös, ich bin verliebt. Und das ist, was echtes Christsein ist. Echtes Christsein ist eine Liebesbeziehung, keine Religion. Christsein ist eine Person, Jesus, keine Tradition. Christsein ist Jesus und nicht die Dinge, die wir tun, sondern das, was er für uns getan hat. Und das werden wir heute sehen. Wir werden heute einen Kontrast sehen zwischen Beziehung mit Gott und Religiosität. Beziehung, das ist das, wozu Gott uns geschaffen hat. Und Gott schenkt uns Beziehung mit sich selbst durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Religiosität auf der anderen Seite ist was Menschengemachtes, was Selbstgeschnitztes. Und Religiosität ersetzt normalerweise Beziehung durch äußere Handlungen, Rituale, solche Dinge. Beispiel, was den Unterschied illustriert. Bei Praiseland, zumindest die ersten zwei Wochen mit den älteren Kids, hatten wir am letzten Tag so ein Abschlussdinner. Und wir haben den Kids gesagt, jedes Mädel muss sich einen Jungen suchen und jeder Junge ein Mädel. Und dann, die müssen sich schön anziehen, hatten wir so ein Dinner und wir Mitarbeiter haben die dann bedient mit so 5-Gänge-Menü. Dazwischen immer Programmpunkte. Halt so ein besonderer Abend für die Jugendlichen auf dem Camp. Und das war interessant, diese Pärchen zu beobachten. Ich meine, da gab es Pärchen, die waren wirklich verliebt ineinander und das war toll, die haben das genossen, für die war das eine tolle Sache. Und dann gab es diejenigen, die, naja, haben sich halt einen Jungen gesucht, weil wir ihnen gesagt haben, sie müssen es tun. Für die einen war das Dinner eine echte Beziehung, eine echte Sache, für die anderen war das Dinner irgendwie eine religiöse Erfahrung. Und das ist der Unterschied. Christsein ist eine Beziehung mit Jesus, ist was Reales. Nicht nur irgendwie äußerliche Dinge, die wir tun, dass wir halt hier Kirche spielen oder aus Tradition irgendwas tun. Bist du religiös oder bist du verliebt? Warum bist du hier heute Morgen? Wegen Jesus, weil du ihn liebst, weil du ihm begegnen willst oder weil es Tradition ist oder aus Pflichtgefühl, weil das halt das ist, was man macht Sonntagmorgens, wenn man sich Christ nennt. Ich habe es lange Zeit nicht verstanden, was Christsein wirklich bedeutet. Ich bin religiös aufgewachsen mit den Eltern, jeden Sonntag, Woche für Woche, Sonntagmorgens in die Kirche, war Ministrant, Erstkommunion, Firmung, diese ganze religiöse Karriere durchgemacht und nichts gepeilt. Nichts gepeilt, worum es wirklich geht. Das war nur was Äußeres. Bin in die Kirche gegangen, weil meine Eltern das wollten anfangs, dann weil ich meine Freunde getroffen habe. Habe die Dinge durchgemacht, äußerlich, religiös, aber ich habe im Herzen nicht verstanden, worum es ging. Ich war in Wirklichkeit selbstgerecht, habe gedacht, ich bin noch ein guter Mensch, habe niemanden umgebracht, habe überhaupt nicht verstanden, warum Jesus gestorben ist für die Sünden der Welt, das war so abstrakt. Habe nicht gehört, dass es persönlich für mich war. Habe es gar nicht kapiert, dass ich Vergebung brauche. Und es war so eine religiöse äußere Sache. Und habe Jesus nicht persönlich gekannt. Das kam erst später, wo ich dann wirklich Christen getroffen habe, die es wirklich ernst gemeint haben, die das verstanden haben und wo ich dann erkennen durfte, dass ich nicht gerecht bin vor Gott, sondern dass ich Vergebung brauche und dass ich nicht in Beziehung mit ihm komme, weil ich am Sonntag in die Kirche renne. Das macht mich nicht zu einem Christen. Ich wäre auch nicht zu einem Auto, wenn ich in die Garage gehe. Das sind äußere Dinge. Das verändert uns nicht. Es geht um eine lebendige Beziehung, dass wir Jesus einladen in unser Leben. Und dann Tag für Tag mit ihm leben. Das ist, was Gott für uns will. Christsein ist Beziehung. Beziehung aus erster Hand. Der Rainer auf dem Camp hat so eine Illustration verwendet. Hat gesagt, wenn ich auf Urlaub fahren will oder Urlaub machen will, dann sage ich auch nicht, hey, das ist mir zu stressig, die Koffer zu packen und hinzufliegen. Weißt was, fahr du für mich auf Urlaub. Und dann, wenn du zurückkommst, dann erzählst du mir, wie es war. Und das war dann Urlaub für mich. Es ist bescheuert, so zu denken. Urlaub muss aus erster Hand sein, dass es echt ist, dass es entspannend ist, dass es real ist. Wenn du verliebt bist, wäre es verrückt zu sagen, hey, das ist mir zu anstrengend, immer quatschen mit dem Mädel und mich fein machen und mich kümmern um diese Beziehung. Weißt du was? Mach du das für mich. Selber knutschen ist schön. Das ist fett. Nicht, dass es wer anderer für mich tut. Und so ist es mit Gott. Es geht um eine persönliche Beziehung mit ihm. Nicht, weil die Eltern in die Kirche gegangen sind. Selber persönliche Beziehung. Das ist nichts, was wir vererben können. Wir müssen uns persönlich auf Jesus einlassen. Und in unserem Text werden wir das sehen heute, einen Kontrast zwischen Religiosität und zwischen echter Erfahrung mit Jesus. Wir werden zuerst Menschen sehen, die eine persönliche Erfahrung mit Jesus hatten, und dann werden wir die Religiösen sehen. Wir sehen natürlich die Jünger, die sind mit Jesus. Und erinnert euch aus dem Kontext, Jesus hatte gerade Brote vermehrt, hatte wahrscheinlich an die 20.000 Leute gespeist. Die Jünger durften mit ihm dienen, durften dieses Wunder erfahren mit ihm, und dann ist Jesus mit ihnen durch den Sturm gegangen, oder besser gesagt, er hat sie erstmal in den Sturm hineingeschickt und ist dann zu ihnen gekommen. Und sie haben ein Wunder, ein persönliches Wunder erlebt mit ihm. Und sie hatten eine neue Offenbarung von ihm. Sie sind niedergefallen vor ihm und haben gesagt, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Du bist Gott. Sie haben erkannt, wer er ist. Und wir können uns vorstellen, dass sie voll Ehrfurcht waren, dass sie voll Bewunderung waren, dass sie voll Begeisterung waren für Jesus. Was er für sie getan hat, wer er ist. Und dann lesen wir hier von Menschen im Vers 53, da heißt es, als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Schiff stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt oder gerettet. Da waren Menschen, die haben Jesus im Glauben berührt. Jesus, du kannst mich heilen. Jesus, du kannst mich retten. Du bist die Antwort auf meine Probleme. Und die Menschen, die Jesus angerührt haben, in einfachem Vertrauen, die sind geheilt worden. Die sind berührt worden von Jesus. Die sind gerettet worden. Und die haben durch diese persönliche Berührung, durch diese Verbindung, durch diese Beziehung mit Jesus, haben sie ihn erfahren. Und sie sind heil geworden in ihrem Leben. Und wir können uns vorstellen, dass diese Leute voll Freude waren. Die haben eine Party gefeiert. Mann, Jesus hat uns berührt. Wir haben ihn erfahren. Er hat wunderbare Dinge getan an uns. Und jetzt sehen wir die anderen, die Religiösen. Wenn immer sich Menschen an Jesus freuen, dann gibt es diejenigen, denen das ein Dorn im Auge ist. Und so auch hier. Vers 1 im Kapitel 7. Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Schriftgelehrten, das waren die Experten in der Tora, im Gesetz, im alttestamentlichen, in den 5 Büchern Mose. Die waren die Grundlage für die jüdische Religion. Schriftgelehrten waren eine wichtige Institution. Als Alexander der Große den Nahen Osten erobert hat damals, hat er die griechische Sprache und die griechische Kultur in die zivilisierte Welt damals hinausgetragen. Also die Leute haben Griechisch gesprochen, das wurde zur Weltsprache. Und als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, haben sie Aramäisch gesprochen. Das war die Sprache der Aramäer, der Babylonier. Und deswegen konnten viele Menschen, zumindest das normale Volk, konnte nicht mehr Hebräisch sprechen. Hebräisch, die Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde, das Alte Testament, ein Großteil zumindest. Und diese Schriftgelehrten, das waren diejenigen, die diese Sprache noch kannten. Und das waren die Experten im Gesetz, die haben das Gesetz studiert. Die haben das Gesetz, Gottes Wort, wenn wir so sagen wollen, ausgelegt. Das waren die Theologen der damaligen Zeit. Und es war eine sehr einflussreiche, eine sehr angesehene Gruppe. Die haben nicht nur das Gesetz ausgelegt, sondern wenn es irgendeine Frage gab zum praktischen Leben, was sagt Gott für meine Situation hier? Dann waren die Schriftgelehrten diejenigen, die Prinzipien gesucht haben in Gottes Wort, im alttestamentlichen Gesetz. Und die haben dann neue Regeln gemacht, neue Prinzipien aufgestellt für die jeweiligen Situationen. Und das ging so weit, dass sie das Leben, das Alltagsleben bis ins kleinste Detail geregelt hatten. Und das war dann so, dass diese menschlichen Traditionen, diese menschlichen Regeln irgendwann Gottes Wort, Gottes Gesetz faktisch gleichgestellt wurden. So ähnlich wie die katholische Kirche das tut. Die sagt, ja, wir glauben, dass die Bibel, dass Gottes Wort, Gottes Offenbarung ist, aber dann unsere Tradition, unsere Kirchenlehre, die wird ihm gleichgestellt. Das ist auch absolute Wahrheit wie Gottes Wort. So ähnlich können wir uns das vorstellen. Und später wurde diese menschliche Tradition sogar über Gottes Wort, über sein Gesetz gestellt. Es gab zuerst die mündlichen Überlieferungen und die Auslegungen, die wurden Midrasch genannt. Wir haben jetzt so eine kleine Unterrichtseinheit jüdischen Büchern. Ich habe euch das auf Folie gemacht, vielleicht kannst du das kurz anmachen. Schau mal, ist halt wirklich wichtig, aber ist vielleicht interessant, wenn ihr diese Worte mal hört. Es gab zwei Arten von Traditionen. Da gab es die Halacha, das waren Gesetzesauslegungen, Regeln, Verhaltensvorschriften für jeden Bereich des Lebens. Bereiche des Lebens, die die Tora, die fünf Bücher Mose, nicht abgedeckt haben. Und diese Gesetzesvorschriften, die waren gesetzlich bindend. Und dann gab es die Agada, das waren freie Auslegungen, praktische Geschichten, Sprichwörter, Illustrationen, Legenden. Ich denke, alle kennen das, diese jüdischen Legenden und Geschichten, diese Dinge. Und zur Zeit Jesu waren das noch mündliche Überlieferungen. Die wurden dann später, etwa 200 nach Christi, von dem Rabbi Jehuda gesammelt und in einem Werk vereint. Und dieses Werk ist die Mishnah. Das ist vielleicht ein Wort, was ihr schon mal gehört habt. Mishnah ist sozusagen der Gesetzeskodex, die Verfassung für die Juden. Religiöse und das zivile Gesetz. Also hat das ganze Leben geregelt. Und die Schriftgelehrten, die Rabbis, haben auch diese Mishnah ausgelegt und haben dann Kommentare geschrieben und Erläuterungen. Und das wurde Gemara genannt. Und die Mishnah, diese schriftliche Tradition und die Auslegungen der Mishnah, die Gemara, das zusammengefasst, wird der Talmud genannt. Das ist ein Wort, was ihr sicher schon mal gehört habt. Talmud bedeutet so viel wie Zaun übersetzt. Interessanterweise. Das waren Regeln, die die Menschen schützen sollten, dass sie Gottes Gebote nicht brechen. Dass die Menschen auf der sicheren Seite sind. Ein Zaun, der die Menschen davon abhält, Gottes Gebote zu brechen. Und das ist interessant. Wir können zwei Fehler machen in unserem Leben als Christen. Das eine ist, dass wir in Kompromissen leben und versuchen, so nah wie möglich irgendwie an dieser Trennlinie, wie weit kann ich gehen, dass ich Gottes Gebote nicht breche? Ist das noch okay? Wie weit kann ich mich rauslehnen und möglichst nahe an der Welt leben, wie die Leute, die Jesus nicht kennen, möglichst nahe an der Grenze leben? Das sind die einen. Und die anderen, die gehen zu weit auf die andere Seite. Und die sagen, wir wollen so sicher sein, dass wir Gottes Gebote nicht brechen, dass wir ein riesen gesetzliches Regelwerk drumherum bauen, dass wir ja nicht irgendwie Gott einen Anstoß geben. Und beides ist nicht gut. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren auf dieser extremen anderen Seite. Die Absicht von denen war sicher gut. Wie gesagt, sie wollten Gott ehren, sie wollten seine Gebote nicht brechen, aber es wurde etwas sehr Starres, etwas sehr Einengendes, etwas sehr Gesetzliches. Und es hat dann eigentlich den gegenteiligen Effekt gehabt. Wir kennen das, wenn etwas uns einengt und wenn uns Gesetze aufgelegt werden, das ist was, wogegen wir rebellieren. Und das war damals nicht anders, vor allem wenn es noch Gesetze sind, die wir nicht halten können eigentlich. Das war damals so komplex, dass man eigentlich unmöglich danach leben konnte. Das werden wir heute noch sehen. Also Schriftgelehrten, das waren die Ausleger des Gesetzes, das waren die Regelmacher, das waren die Theologen und dann gab es die Pharisäer. Pharisäer war eine Gruppe von Leuten, die ihr ganzes Leben hingegeben haben, diese Gesetze, das alttestamentliche Gesetz, aber auch diese ganzen menschlichen Regeln, diese menschlichen kleinen Gesetze, die die Schriftgelehrten aufgestellt haben, das zu halten bis ins kleinste Detail. Und da musste man Experte sein, dass man überhaupt alle Regeln kennt. Das war sehr komplex. Viele Schriftgelehrte waren naturgemäß auch Pharisäer. Pharisäer bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Die haben sich abgesondert von allen anderen auf Grundlage dieser Regeln, dieses Gesetzes und der Tradition. Wenn wir heute das Wort Pharisäer hören, das hat so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Pharisäer ist eigentlich gleich, du bist ein Heuchler, wenn ich sage, du bist ein Pharisäer. Aber damals waren die Pharisäer eine angesehene Gruppe. Die wurden bewundert von den Menschen. Das waren die Superheiligen in deren Augen. Und die haben dieses Image auch genossen. Und mit der Zeit sind die sehr überheblich geworden und sehr stolz geworden und sehr selbstgerecht und arrogant. Und sie haben begonnen, auf die normalen Menschen, die normalen kleinen Juden, die diese ganzen Regeln gar nicht überschauen konnten, haben begonnen, auf sie runterzuschauen. Haben die als Juden zweiter Klasse gesehen. So wie es heute gesetzliche Menschen, gesetzliche Christen gibt, die alle anderen, die sich nicht an ihre menschengemachten Regeln halten, alle anderen irgendwie so als Christen zweiter Klasse sehen. Und wir sind super geistlich und ihr, naja, vielleicht seid ihr gerettet. Und diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die kommen jetzt von Jerusalem zu Jesus. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus seinen Dienst vor allem in Galiläa ausgeübt. Sein Ruf ist nach ganz Israel hinausgegangen. Jesus hat Wunder getan, er hat geheilt, er hat gelehrt. Er hat auch diese Sabbatregeln, die diese Schriftgelehrten aufgestellt haben, missachtet. Hat geheilt am Sabbat. Die Jünger haben Ehren gegessen am Sabbat, haben wir gesehen. Und Jesus hat ihnen erlaubt. Und da waren sie schon mal stinkig. Und jetzt haben wir wieder so eine offizielle Delegation aus Jerusalem, wahrscheinlich vom Hohen Rat selbst ausgesandt, um diesen Rabbi zu beobachten, um ihn zur Rede zu stellen, um seinen Dienst zu beurteilen. Eine Theologenabordnung aus Rom, sozusagen, aus Jerusalem war es damals, zu beobachten, ob alles mit rechten Dingen zugeht, mit diesem Rabbi Jesus. Und das ist so, wenn Menschen mitkriegen in deinem Leben, dass du Jesus lieb hast und dass du mit ihm lebst und dass du ihm nachfolgen willst, dann werden Menschen dich beobachten. Manche werden dich beobachten mit kritischem Interesse, weil sie sehen wollen, ob das echt ist in deinem Leben, ob Jesus real ist in deinem Leben und sie auf der Suche sind. Andere werden dich sehr kritisch beobachten, weil du ihre Traditionen nicht hältst. Ihre menschengemachten Regeln, weil ihnen das nicht passt. Aber wenn wir mit Jesus leben wollen, werden Menschen uns beobachten. Dann werden wir so auf dem Display sein. Also die kamen von Jerusalem zu Jesus und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferungen der Ältesten festhalten, und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gereinigt haben. Und vieles andere gibt es, was sie sich zu halten überkommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und ehernen Gefäße. Also Waschungen, das war sehr wichtig. Und es ging hier nicht um Reinlichkeit, dass die Leute gesagt haben, hey, mit dreckigen Fingern essen, das ist ekelhaft. Ich meine, das ist ganz gut, sich die Finger zu waschen. Denk an Praiseland, ha? Marcel. In unserem Zelt hat es gerochen wie in einem Hasenstall nach ein paar Tagen. Die Männerduschen, die waren nicht sehr stark frequentiert. Es war witzig, wir hatten Kids, die haben Klo geputzt und dann wollten die direkt zum Essen gehen. Und die haben gesagt, hey Leute, ihr müsst euch schon nochmal die Hände waschen vorher. Mal ein bisschen desinfizieren. Also waschen ist nicht unbedingt schlecht. Darum geht es nicht hier. Es geht hier um rituelle Waschungen. Wir sehen es im Gesetz, im Alten Testament. Wenn jemand einen Toten angerührt hat oder einen Aussätzigen angerührt hat, dann ist diese Person kultisch unrein geworden. Und wenn der andere berührt hat, ist die Person wieder unrein geworden. Und die durfte dann nicht im Gottesdienst kommen, die durfte nicht Gemeinschaft haben mit anderen. Und das sollte das Volk einerseits über Gottes Heiligkeit lehren, andererseits war es sehr praktisch. Eben, dass sich nicht Seuchen ausbreiten. Es hatte auch hygienische Gründe. Gott wollte sein Volk beschützen. Und im Alten Testament gab es auch die Vorschrift, dass die Priester sich waschen sollten, bevor die ins Heiligtum gingen, in Gottes Gegenwart, das hat Gottes Gegenwart repräsentiert, mussten die sich waschen. Das Alte Testament, erinnert euch dran, ist eine physische, äußere Geschichte, so eine Art Schauspiel für uns, was uns geistliche Wahrheiten im Neuen Testament illustriert. Also wir sehen da physische, sichtbare Handlungen, die geistliche Wahrheiten illustrieren. Und so diese Waschungen, reine Füße, reine Hände, ist ein Bild für ein reines Herz. Und ohne ein reines Herz kann niemand Gott begegnen, Gottes Gegenwart erleben. Und wir wissen natürlich, dass unser Herz nicht durch irgendwelche äußeren Rituale gereinigt werden können, durch äußere Handlungen, die wir tun, sondern nur durch Glauben an Jesus. Unser Herz kann nur von Jesus gereinigt werden, der für unsere Sünden gestorben ist und unsere Unreinheiten weggemacht hat. Deswegen gibt es diese ganzen Opfer im Alten Testament, stellvertretendes Opfer. Das ist ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Aber diese Schriftgelehrten, die haben diese Anweisungen, die eigentlich nur für die Priester gegolten haben, genommen und haben es für alle verpflichtend gemacht. Wurde zur Tradition. Die haben gesagt, jeder muss sich vor jedem Essen die Hände waschen. Und es ist nicht schlecht, sich die Hände waschen. Wir lernen es unseren Kindern, das ist gut. Aber du wirst nicht unrein, geistlich gesehen, du wirst nicht zu einem Sünder, wenn du dir nicht die Hände waschst, bevor du isst. Das ist vielleicht ekelhaft, aber okay. Du wirst nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, aus der Gemeinschaft mit Gott auch. Das sind äußere Dinge. Und diese Regeln waren komplex. Die haben nicht nur gesagt, du musst dir vor jedem Essen die Hände waschen, sondern du musstest das vor jedem Gang tun. Also wenn du beim Chinesen warst und Mittagsmenü gegessen hast, musstest du dir ständig die Hände waschen. Und du konntest dir die auch nicht waschen, wie du wolltest. Da gab es eine ganz streng vorgeschriebene Zeremonie dafür. Es musste eine bestimmte Menge an Wasser verwendet werden. Es musste so sein, dass die Finger